Woran scheitern Präventionsmaßnahmen? Wann sind Präventionsmaßnahmen wirksam und sind sie überhaupt wirksam? Diesen und vielen weiteren Fragen stellen wir uns heute im BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Bevor wir in den eigentlichen Content einsteigen, hier nochmal der kleine Reminder für alle, die die letzte Podcast-Episode nicht gehört haben. Heißt es unbedingt nochmal zurückscrollen und reinspringen, denn wir suchen aktuell 15 Beta-Tester für unsere BGM-School-Community. Sofern du also innerbetrieblicher Gesundheitsmanager bist, dich selber weiterbilden möchtest und dein Wissen auch mit anderen teilen möchtest und Teil einer großartigen Community werden möchtest, dann trage dich einmal in unser Formular ein unter bgmpodcast.de/school und dann setzen wir uns umgehend mit dir in Verbindung, um zu erörtern, ob du in unsere Community hineinpasst und dementsprechend als Beta-Tester aktiv wirst. So, aber jetzt geht es in den Content zum Thema Prävention wirkt. Ich habe einen Artikel gefunden im CERTO-Magazin, also CERTO. Ich glaube, die ein oder andere Podcast-Episode habe ich auch schon gemacht zu diesem Magazin, ist ein Magazin für Arbeitssicherheit und Prävention, welches auch ein kostenfreies Online-Magazin mit anbietet. Da einfach den Newsletter abonnieren und dann erhaltet ihr entsprechende Infos rund um das Thema Arbeitsschutz und Prävention. Und hier ist ein Interview von Professor Dr. Nico Dragano. Er forscht zum Thema Arbeitsstress und hat hier im CERTO-Interview einige Fragen beantwortet zum Thema eben Prävention. Und ich fand den Artikel so spannend, dass ich gesagt habe, den möchte ich gerne mit euch als meine Community gerne teilen, denn da waren einige Ahas und Erlebnisse mit dabei und an der einen oder anderen Stelle werde ich auch nochmal meinen Senf mit dazugeben. Von daher starten wir direkt in den Beitrag zum Thema Stress. Prävention wirkt. So, also die Frage vom CERTO-Magazin war, Sie forschen schon lange zum Thema Arbeitsstress. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Erkenntnisse auf diesem Gebiet? Die Antwort von Herrn Dragano ist folgende. Die Frage löst bei mir Stress aus, denn wir blicken auf mittlerweile über 100 Jahre Stressforschung zurück. Dabei lacht er. Ich würde sagen, die wichtigsten Erkenntnisse oder die wichtigste Erkenntnis ist, wie Stress entsteht. Stress entsteht, wenn wir uns bedroht fühlen, egal ob niederschwellig oder existenziell. Als Reaktion darauf klopfen wir unsere Ressourcen ab, um diese Bedrohung zu begegnen. Diese Ressourcen sind entscheidende. Wenn die greifen, entsteht Stress gar nicht erst. Solche Ressourcen können zum Beispiel Autonomie bei der Arbeit, ein unterstützendes Team oder ein verständnisvoller Chef oder Chefin sein. Wenn man das verstanden hat, kann man in Sachen Prävention schon viel tun und erreichen. Die zweite Erkenntnis lautet, wir kennen sehr viele gute, untersuchte, typische Stressoren und können ihnen präventiv begegnen. Dafür gibt es wirksame Hilfsangebote. Und drittens, Prävention wirkt. Sie senkt Fehlzeiten und macht die Mitarbeitenden zufriedener und produktiver. Gehen wir mal auf die Frage ein. Also Arbeitsstress schon lange. Aus seiner Sicht. Wann entsteht Stress? Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine Waage. Auf der einen Seite habe ich meine Ressourcen. Es können geistige Ressourcen sein, das können persönliche Ressourcen wie zum Beispiel Zeit sein, das können soziale Ressourcen sein, wie eben ein unterstützendes Team oder Rücksicht von den Kollegen oder Leute, die einen helfen oder andere Experten. Und sofern wir auf der anderen Seite die Anforderungen haben, in eine Disbalance kommen. Das heißt, wenn die Anforderungen viel höher sind als die Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, dann entsteht in uns Stress. Also wenn ich sehr viele Arbeitsaufgaben habe, dann kann zum Beispiel die fehlende Ressource Zeit dazu führen, dass ich Stress bekomme. Dann muss ich also gucken, dass ich vielleicht einige Aufgaben an andere delegieren kann. Oder wenn die Aufgabe zu komplex ist und mir das Wissen dafür fehlt, die notwendigen geistigen Ressourcen dazu fehlen, dann entsteht Stress. Das Ganze funktioniert andersrum übrigens genauso. Wenn ich hochintelligent bin, ein großes Umfeld habe und aber nie vor richtige Herausforderungen gestellt werde, dann bin ich unterfordert. Und Unterforderung löst übrigens genauso viel Stress aus wie Überforderung. Das heißt, wir müssen immer gucken, welche Anforderungen habe ich und welche Ressourcen habe ich. Und solange das ungefähr in einem Gleichgewicht ist, dann fühlen wir uns wohl. Wenn sogar die Anforderungen minimal über unserer eigenen Komfortzone sind, dann entsteht Flow-Zustand. Dann können wir unsere Komfortzone so ein Stück erweitern, sind dann stolz auf unsere Ergebnisse, weil wir vielleicht unsere geistigen oder körperlichen oder sozialen Ressourcen erweitern konnten bei der Bewältigung dieser Aufgabe. Und das setzt halt natürlich auch Energie und Glücksgefühle frei. Von daher ist immer die Frage, wenn ich selber das Empfinden habe, wenn dieser Ausdruck kommt, ich habe Stress, ist einmal der Blick auf die Anforderungen. Was sind das für Anforderungen? Kann ich vielleicht an den Anforderungen etwas managen? Als auch auf die Ressourcen zu schauen. Wenn ich zum Beispiel geistig noch nicht imstande bin, eine Aufgabe zu lösen, es ist sozusagen ein Problem. Ein Problem ist ja so lange ein Problem, bis ich die Lösung eines Problems kenne. Ab dem Zeitpunkt ist jedes Problem ja nur noch eine Aufgabe. Wenn ich meine geistigen Ressourcen zum Beispiel erweitere, indem ich meine Kompetenzen vergrößere, indem ich neues Wissen erlange, indem ich mir vielleicht auch neue Experten zur Rate ziehe, dann kann wieder sozusagen eine Stressbalance gleichgestellt werden. So, Punkt 2 bei ihm war ja das Thema, dass eben viele typische Stressoren eben auch bekannt sind und damit eben auch präventiv eingewirkt werden kann. Das heißt, unerwartete Aufgaben, mit denen ich nicht gerechnet habe, da kann ich ja präventiv drauf einwirken, indem ich nicht meinen ganzen Arbeitstag von morgens bis abends schon im Voraus voll plane mit verschiedenen Aufgaben, sondern indem ich mir halt einen Zeitpuffer für Unvorhergesehenes lasse. Ich hatte zum Beispiel mal eine Führungskraft, die gesagt hat, ich habe jeden Tag wenigstens 2 Stunden damit zu tun, so Unvorhergesehenes zu bearbeiten. Und da habe ich gesagt, ja, und warum blockst du dir das nicht im Kalender? Naja, das ist ja unvorhersehbar. Ja, welche Aufgaben das sind, das ist unvorhersehbar. Aber im Schnitt sind es täglich 2 Stunden mit Unvorhergesehenen. Also kann ich doch einen Zeitblocker machen, Unvorhergesehenes. Anstatt schon alles voll zu planen, meine 8 Stunden, und dann im Nachgang nach den 8 Stunden noch das Unvorhergesehene zu machen. Ich kann doch das Unvorhergesehene auch schon mit einplanen. Und das sind so typische Kniffe im Rahmen des Zeitmanagements, dass man eben auch Planungen macht, dass man das Eisenhower-Prinzip anwendet und ähnliche andere Tools, also einfach auch da Wissen erlangt, um zum Beispiel sein Zeitmanagement besser zu handeln. Drittens, Prävention wirkt, sie senkt Fehlzeiten und macht die Mitarbeitenden zufriedener und produktiver. Ja, also der Return on Invest bestätigt schon alleine durch viele, viele Studien, dass sich Prävention und Gesundheitsförderung und Gesundheitsmanagement lohnt und rechnet, weil eben genau die Mitarbeitenden ihre Ressourcen aufbauen. Also nochmal, Stress entsteht immer, wenn ich im Ungleichgewicht bin. Wenn ich also dafür sorge, dass meine Ressourcen besser sind, weil mit Hilfe von Prävention eine bessere Teamstimmung ist. Ich kann also meine sozialen Ressourcen erweitern, indem ich neues Wissen erlange, zum Beispiel durch Zeitmanagement, Stressmanagement oder auch Resilienztraining, indem ich das dann auch anwende. Das sorgt automatisch dafür, dass ich entspannter arbeite, und entspanntere Mitarbeiter sind eben dann auch unterm Strich seltener krank. Und damit kann ich auch wieder auf größere Ressourcen, Personalressourcen zurückgreifen. Und dann entsteht halt gar nicht erst Stress. So, und das ist halt die ganze Krux. Und das war zum Beispiel schon mal eine schöne Antwort. Alleine schon mit der ersten Antwort hatte mir hier Professor Dr. Dragano genügend Content gegeben, um einfach mal zu sagen, jo, da schauen wir mal noch tiefer rein in das entsprechende Interview. Die zweite Frage vom Zeto-Magazin war folgende. Und welche Aspekte kommen Ihrer Meinung nach bei der Prävention von Arbeitsstress zu kurz? Also wir richten jetzt den Blick auf die Mängel in Unternehmen. Insbesondere Beschäftigte mit niedriger Qualifikation und schlechten Positionen am Arbeitsmarkt profitieren derzeit kaum von Prävention, haben zugleich aber die schlechtesten Arbeitsbedingungen. Eine andere Gruppe sind junge Beschäftigte, die wir mit Prävention häufig nicht erreichen. Entweder weil wir davon ausgehen, dass sie jung und fit sind und vieles nicht brauchen, oder weil die Art, wie Prävention betrieben wird, sie nicht anspricht. Wir sehen aber schon bei jungen Beschäftigten hohe Belastungswerte und erste gesundheitliche Beeinträchtigungen. Häufig fallen diese beiden Gruppen übrigens zusammen, da junge Menschen oft mit Zeitverträgen oder unklaren Zukunftsaussichten arbeiten. Ein junger Mensch ist bei weitem vielleicht noch nicht so qualifiziert, hat noch nicht die notwendigen Ausbildungen, Weiterbildung, Fortbildung besucht. Dadurch entsteht natürlich auch Existenzangst, Unsicherheit. Es wurden noch nicht notwendige Ressourcen und Kompetenzen aufgebaut. aufbaut. Ja, man sagt ja so schön, die erste Scheidung ist die schwierigste, alles danach hat man dann schon mal erlebt. Und genauso ist es ja auch mit erfahrenen Mitarbeitenden. Während schon alle anderen in Panik ausbrechen, sind die erfahrenen alten Hasen noch ganz ruhig bei der Sache und sagen, ach, wartet mal ein paar Wochen, ein paar Monate und dann wurde die Sau wieder durchs Dorf getrieben und dann läuft das alles viel entspannter wieder und geregelter. Und man merkt das immer, wenn irgendwo in vielen großen Unternehmen von Umstrukturierung und Rationalisierung gesprochen werden, dann verlassen halt viele schon automatisch das sinkende Schiff. Und diejenigen, die schon die vierte, fünfte, sechste Umstrukturierung in Unternehmen mitgemacht haben, die sitzen das Ganze einfach aus, weil die einfach wissen, aus den Erfahrungswerten heraus, das wird schon irgendwie, morgen geht immer wieder die Sonne auf. Und das ist halt das Problem an Prävention, dass Präventionsmaßnahmen eben eher an vielleicht auch reifere, ältere Beschäftigte ausgerichtet sind oder eben auch vom Wording, vom Marketing, vom BGM-Marketing her unattraktiv sind. Ja, also junge Menschen sind schon nicht gerne in die Schule gegangen. Warum sollte ich jetzt zur Rückenschule gehen? Das klingt ja schon nach Krankheit und macht den jetzt nicht unbedingt den Eindruck, als ob ich da richtig mit Spaß und Freude dabei bin. Und da muss man sich halt überlegen, welche Zielgruppen habe ich im Unternehmen? Es gibt grundsätzlich keine schwierigen oder leichte Zielgruppen. Es gibt nur unterschiedliche Zielgruppen. Also mit einem Zumba-Kurs in einem Handwerksbetrieb werde ich wahrscheinlich eher weniger begeistern können, als wenn ich da irgendwelche Fitness-Olympiaden oder Challenges ausrufe. Also ich muss mir ganz genau vorher anschauen, was habe ich für Mitarbeitende, wofür interessieren die sich, was sind deren Probleme, Herausforderungen. Das kann ich durch Mitarbeiterbefragungen machen, das kann ich durch persönliche Gespräche machen, um einfach zu identifizieren, was braucht es und was muss ich denn wie, wann, für wen anbieten, damit es auch auf Interesse trifft. Und jeder hat Bedürfnisse, jeder will, keine Ahnung, nackt gut aussehen. Und wenn ich eben die jüngeren Beschäftigten habe, die vielleicht auch noch mit Problemen zu kämpfen haben, dass sie aktiv auf Partner- und Partnerinnensuche sind, ja, dann muss ich halt Angebote schaffen, die ihnen gleichzeitig präventiv wirken, als auch die Interessen der Zielgruppe auch treffen. Und das ist eben auch hier die Aussage vom Professor Dr. Nico Tragano. Er ist übrigens Professor für medizinische Soziologie am Universitätsklinikum Düsseldorf der Heinrich-Heine-Universität und zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören Arbeitsstress und Arbeitsbelastungsforschung. So, und dann schauen wir mal direkt auf die nächste Frage vom Zeitung-Magazin. Auf ihrer Webseite lesen wir, Arbeitsbedingungen werden in sozialen Systemen des Betriebs gestaltet. Was ist darunter zu verstehen? Also Arbeitsbedingungen werden im sozialen System des Betriebs gestaltet. Was heißt das? Soziales System meint das Geflecht, aus dem Betriebe bestehen. Es gibt soziale Beziehungen, organisatorische Festlegungen und psychische Eigenschaften der Menschen. Dieses Geflecht hat viele Aspekte. Zum Beispiel die Organisationsstruktur. Hier sind Hierarchie, Führungsstruktur und Verantwortlichkeiten gestaltet. Oder die Unternehmenskultur. Welche Werte und Normen werden im Unternehmen gelebt? Wie sehen die Macht- und Einflussfaktoren aus? Gibt es zum Beispiel Mitarbeitendenvertretungen? Das sind Beispiele für eine Vielzahl von Parametern, die dieses System ausmachen. Und auch hier ist nochmal ein schöner Hinweis darauf, betriebliches Gesundheitsmanagement ist nicht nur der Obstkorb und nicht nur die Rückenschule und nicht nur das gratis Wasser und nicht nur der Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit und nicht nur das betriebliche Eingliederungsmanagement und auch nicht nur sonstige Präventionskurse. Nein, es ist das Gesamtkonzept. Also ich zeige das häufig so, dass BGM ist häufig so dieses fehlende Puzzlestück, um alles miteinander zu verbinden. Es geht um das Thema Kommunikation, es geht um das Thema Führung, es geht um das Thema Miteinander, welche Werte lebe ich, welche Werte trage ich nach außen, Employer Branding und. Also es ist einfach so dieses komplette Konglomerat, was Einfluss auf die Gesundheit, Einfluss auf die Anziehungskraft, ne, das was du ausstrahlst, wirkst du halt als junges, dynamisches Team, dann ziehst du automatisch auch junge, motivierte Mitarbeitende an. So bist du halt eher ein bisschen träge und sitzt irgendwie deine Arbeit aus, dann wirst du auch automatisch solche Leute anziehen. Und das alles hat natürlich auch Einfluss mithilfe des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Also ich kann mithilfe des BGMs nicht nur den Krankenstand reduzieren, nein, ich kann auch die Arbeitgeberattraktivität erhöhen, ich kann den demografischen Wandel besser gestalten, dass ich einfach auch so diesen Know-how-Transfer habe, dass ich auch Jüngere mit reiferen Beschäftigten zusammenbringe durch verschiedene Maßnahmen, dass ich die Kommunikation, das Miteinander, das Teamgefühl, das Wir-Gefühl einfach miteinander verbessert. Und das ist halt hier gemeint mit soziales System. Ne? Also Arbeitsbedingungen werden im sozialen System des Betriebs gestaltet. Ich kann halt nicht nur einen Rückenkurs anbieten und hoffe dadurch, dass alles geregelt ist. Nein, da gehört alles Mögliche mit dazu. Deswegen ist unsere Arbeit auch so vielschichtig. Wie gelingt Stressprävention in derart komplexen Systemen? Ja, das ist eine spannende Frage. Mal schauen, was Professor Dr. Dragano dazu sagt. Also Prävention wird idealerweise auf all diesen Ebenen mitgestaltet. Es funktioniert nicht, wenn wir den Leuten Stressbewältigungskurse verordnen, aber das Unternehmen, die Mitarbeitenden Gesundheit, ansonsten nicht lebt. Ein Beispiel, es gibt zahlreiche Versuche in Krankenhäusern Prävention durch einzelne Projekte einzuführen, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Viele dieser Projekte scheitern, weil das drumherum nicht passt. Die Leute haben zu viel zu tun. Wenn ich ihnen abends noch einen Kurs anbiete, treffe ich die Bedürfnisse nicht. Man muss aufpassen, mit Prävention nicht das Gegenteil zu bewirken, nämlich in das soziale System noch mehr Druck reinzugeben, ohne dass man etwas an den zugrunde liegenden Ursachen ändert. Und das ist so das Wichtigste. Es muss zur richtigen Zeit die richtigen Maßnahmen am richtigen Ort für die richtige Zielgruppe angeboten werden. Und wenn mir das nicht gelingt, wenn ich halt sage, okay, nach Feierabend könnt ihr noch so einen Rückenschulkurs oder so einen Entspannungskurs anbieten und dann noch Druck ausüben, warum machten ihr das nicht? Ne? Oder ein schöner Satz, den ich immer bringe, ist, der beste Entspannungskurs nützt nichts, wenn mein Chef ein Arschloch ist. So, dann wäre ich trotzdem psychisch krank. Oder wenn meine Kollegen Arschlöcher sind, dann Mobbing besteht, dann wäre ich trotzdem psychisch krank. Dann nützt der Kurs alleine nichts. Sondern es ist halt dieses komplexe System, wo alles ineinander greifen muss. Und deswegen finde ich es immer so spannend, wenn potenzielle Kunden zu uns sagen, ah, wir haben uns das anders überlegt, wir wollen das alleine auf die Beine stellen. Weil viele kriegen ihr Tagesgeschäft schon gar nicht auf die Reihe und wollen dann noch nebenbei dieses komplexe System von Prävention und Gesundheitsmanagement noch im Unternehmen selber durchführen. Ne? Indem sie eben genau das alles analysieren. Was ist meine Zielgruppe? Wann biete ich was an? Für wen? Zu welcher Zeit, an welchem Ort und das dann auch in die Betriebsabläufe so reinzubringen, dass es nicht stört, ist eine Mammutaufgabe und das unterschätzen ganz, ganz viele. Und deswegen scheitern leider auch so viele BGM-Projekte, so traurig es ist. Und dann wird halt gesagt, ja, BGM haben wir schon mal probiert, aber das funktioniert bei uns nicht, weil das geht bei uns nicht, weil die Arbeitsprozesse das nicht darbieten. Oder das geht bei uns nicht, weil die Führungskräfte da nicht dahinter stehen. Oder das geht bei uns nicht, weil die Mitarbeiter, die machen die Angebote nicht, die wollen das nicht. Doch, die wollen das schon, nur nicht halt die Angebote, die du anbietest. Das ist halt das Problem. So, nächste Frage. Wie lässt sich es denn vermeiden, die Stressprävention an den Bedürfnissen der Belegschaft vorbeizudenken? Dafür sind Mitarbeitervertretungen zentrale Akteure. Sie stoßen häufig Veränderungen an, weil sie die Bedürfnisse am eigenen Leib erfahren. Für die Unternehmensleitung ist es wichtig zu zeigen, dass sie diese Bedürfnisse und die Gesundheit der Beschäftigten ernst nimmt. Dass es ihr wichtig ist, dafür etwas zu tun. Man muss ins Gespräch kommen und auch die Defizite offen ansprechen. In der Forschung spricht man von einer psychosocial safety climate, also ein psychosoziales Sicherheitsklima. Es beschreibt die Bereitschaft der Geschäftsleitung im Sinne der psychischen Gesundheit der Beschäftigten zu handeln. Dieses Sicherheitsklima zu schaffen ist ein wichtiger Schritt für effektive Prävention. Im nächsten Schritt müssen natürlich auch Maßnahmen ergriffen werden. Welche das sind, hängt vom Problem ab. Mir ist es wichtig zu betonen, dass das in der Praxis gar nicht so kompliziert sein muss, aber eben stimmig. Dafür gibt es Werkzeuge und Unterstützungsstrukturen für Unternehmen, zum Beispiel eben auch bei der VBG. Also dieses Zertum-Magazin ist übrigens auch von der VBG, deswegen ist hier nochmal auch der Hinweis auf die VBG. Es geht hier um das Thema auch Gefährdungsbeurteilung, psychische Gefährdungsbeurteilung. Jedes Unternehmen ist dazu verpflichtet, sowohl Gefährdungsbeurteilung als auch die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen durchzuführen. Doch viele sehen das eher als notwendiges Übel an. So ein bisschen wie Datenschutz, ne? Also, Datenschutz ist nichts, worauf man heiß ist, was man gerne macht, sondern was man machen muss, um einfach auch Schmerz zu vermeiden. Und so werden auch die Dinge Gefährdungsbeurteilung, psychische Gefährdungsbeurteilung gesehen. Doch wenn ich den Datenschutz richtig mache, dann ist das wahrscheinlich ein Wettbewerbsvorteil. Und genauso gilt es auch für die Gefährdungsbeurteilung. Wenn ich es nicht als notwendiges Übel ansehe, sondern es gut mache, kann ich daraus Schlussfolgerungen und Maßnahmen ableiten, die eben dann einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber auch anderen Unternehmen mit sich bringen. Und das wird halt hier angesprochen. die Treppe wird halt auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement immer von ganz oben gekehrt. Das heißt, sofern die Geschäftsleitung den Sinn und Zweck eines Gesundheitsmanagements verstanden hat, wenn das Warum geklärt ist, wenn ich weiß, weshalb ich es tue, wenn ich auch noch eine Zielsetzung mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement habe, dann stehe ich dahinter, dann habe ich die notwendigen Ressourcen, sei es personelle Ressourcen, sei es finanzielle Ressourcen, sei es zeitliche Ressourcen. Und die gebe ich weiter. Die gebe ich weiter an meine Führungskräfte. Auch die Führungskräfte. Wenn die Führungskräfte dahinter stehen, ja, dann ist das schon die halbe Miete. Wenn die Führungskräfte es aber nicht unterstützen, weil sie selber noch nicht den Mehrwert für sich selber verstanden haben, dann entsteht immer Druck und Gegendruck. Und dann wird ein betriebliches Gesundheitsmanagement von der Belegschaft nicht angenommen, weil niemand will gegen seine Führungskraft arbeiten. Das Thema Mitarbeitervertretung sehe ich sehr gespalten, weil das Verhältnis zwischen Mitarbeitervertretung und Geschäftsleitung ist ja häufig auch schon angespannt. Und das ist halt auch manchmal das Problem, dass dann der Betriebsrat oder der Personalrat kommen mit der Idee eines Gesundheitsmanagements und pauschal wird es schon von der Geschäftsleitung blockiert, weil das Verhältnis nicht so gut ist. Also auch da, wenn sich die Mitarbeitervertretung um das Thema BGM kümmern, bitte nur, wenn es ein gutes Verhältnis zwischen Betriebsrat oder Personalrat und Geschäftsleitung gibt. Wenn da schon Druck ist, wenn man da sich schon immer nicht einig ist, dann ist auch so ein BGM-Projekt wieder ein Kampf gegen Windmühlen. Auch andersrum. Ich habe es schon erlebt, dass Geschäftsleitungen gesagt haben, ja, wir brauchen jetzt ein betriebliches Gesundheitsmanagement, wollten mit uns die Zusammenarbeit starten. Und der Betriebsrat hat gesagt, nein, machen wir nicht. Und auf die Frage, warum macht ihr das nicht? Ja, pauschal, weil alles, was die Geschäftsleitung mit einbringt, ist erstmal schlecht. Die wollen das bestimmt bloß nutzen, um irgendwie Leute rauszubekommen aus dem Betrieb oder um irgendwie die Gesundheitskennzahlen der einzelnen Mitarbeiter oder Gesundheitsparameter der einzelnen Mitarbeiter herauszufinden. Nein, absoluter Humbug. Dafür ist ein BGM nicht da. Zumindest ein gutes BGM. Und da sehe ich schon manchmal, dass es schwierig ist. Es gibt auch Projekte bei uns, wo die Mitarbeitervertretungen bei uns auch die Ansprechpartner sind. Da ist aber eben doch das Verhältnis zwischen Geschäftsleitung und Mitarbeitervertretung auf Augenhöhe. Und das funktioniert dann. Aber BGM wird immer, die Treppe wird von oben nach unten gekehrt. An der Spitze, an der Geschäftsleitung muss verstanden werden, warum mache ich das und weshalb mache ich das und wie mache ich das. Und dann wird das Stück für Stück die Treppe heruntergetragen. Weiterhin sagt Professor Dr. Nico Dragano, eine besondere Herausforderung besteht, wenn sie Belegschaften gar nicht mehr sehen, weil alle mobil arbeiten. Hier hilft es, wenn im Betrieb das angesprochene Sicherheitsklima herrscht, aber klar ist, es existieren hohe Ansprüche an Führungskräfte, solche dezentralen Teams zusammenzuhalten und dieses Klima zu erzeugen. Es gibt erste Überlegungen und Studien, wie man mit Präventionsmaßnahmen auch Leute erreicht, die mobil sind, nicht dauerhaft im Betrieb, nicht so gut ins soziale System integriert. Hier ist dringend Forschung angezeigt und Praxiserprobung. Und das ist halt der Punkt, Versuch und Scheitern. Das ist Forschung, ne? Und irgendwann Versuch und Klappen. So, und dezentrale Teams ist eine Herausforderung, aber Gott sei Dank, auch dank der Corona-Pandemie, ist das Thema digitales betriebliches Gesundheitsmanagement mit Hilfe von dezentralen Teams zu bewerkstelligen. Oder andersrum, ein BGM für dezentrale Teams sind gut mit digitalen Präventionsmaßnahmen zu erreichen. So. Die nächste Frage. Gerade die Flexibilisierung der Arbeit hat enorm zugenommen. Haben Sie bei allem Forschungsbedarf dennoch Tipps, wie man diese gesundheitsförderlicher gestalten kann? Flexible Arbeit ist in Sachen Prävention ein Faktor, bei dem wir eine ambivalente Situation haben. Nicht selten sagen ein und dieselben Leute in Studien, dass flexibles Arbeiten sie einerseits stresst, sie andererseits aber gut finden. Flexibilität ist also Chance und Risiko zugleich. Entscheidend ist, dass sie gestaltet wird. Ich rate davon ab, die Leute einfach ins Homeoffice zu schicken und zu schauen, wie das funktioniert. Man sollte die Rahmenbedingungen etwa zur Erreichbarkeit und zur Unterstützung durch das Team und die Führungskräfte vorher regeln, und zwar im Dialog mit den Menschen selbst. Also auch hier solche Rahmenbedingungen, wie wird miteinander umgegangen, sind wichtig, weil Stress und Angst und Sorgen und Zweifel entstehen immer, wenn der Mensch Unklarheit hat. Wir Menschen haben ja Angst vom Unbekannten. Und wenn ich einfach ins Homeoffice geschickt werde und gar nicht weiß, von wann bis wann muss ich denn jetzt erreichbar sein? Und wenn der Chef mir um 22 Uhr abends eine E-Mail schreibt, muss ich dann sofort darauf antworten? Also auch da ganz klare Regelungen rausgeben, denn der Begriff Vertrag kommt von Vertragen. So, und alles, was geregelt ist, das lässt sich eben auch entsprechend regeln. Stress entsteht immer. Ich weiß nicht, wer Kinder vielleicht hat, wenn man mit Kindern ein Spiel spielt und die Regeln sind vorher nicht ganz klar abgesprochen, dann gibt es immer Streit. Sind die Regeln aber ganz klar aufgestellt, ja, the regel is the regel, dann gibt es weniger Streit. Dann verträgt man sich. Und dementsprechend sind auch solche Betriebsvereinbarungen einfach auch notwendige Möglichkeiten, die man einfach auch im Rahmen von zum Beispiel so einem Gesundheitsmanagement mit aufstellen sollte. Inwiefern kann eine Gefährdungsbeurteilung bei mobiler Arbeit helfen? Die Antwort: genauso wie im Büro. Denn natürlich können wir eine Gefährdungsbeurteilung auch für Belegschaften machen, die im Homeoffice arbeiten. Es gibt zwar spezifische Themen, die dort relevanter oder komplizierter sind als im Büro, zum Beispiel Ergonomie oder Probleme mit dem digitalen Arbeiten, aber die kann man benennen und abfragen. Und das ist das Thema. Bestandsaufnahme, Analyse, daraus Maßnahmen ableiten und die Maßnahmen umsetzen. Und schon hat man ein Problem, ist nur so lange ein Problem, bis man eine Lösung gefunden hat. Und so ist es eben auch mit Gefährdungsbeurteilungen bei der mobilen Arbeit. Erstmal eine Bestandsaufnahme machen, wie ist die Situation, dann überlegen, was kann ich daran verbessern, dann diese Maßnahmen umsetzen und dann überprüfen, ob die Maßnahmen gegriffen haben. Wenn ja, super, wenn nein, okay, dann überlege ich weiter und entwickle neue Maßnahmen. Aber es ist nicht weniger einfach oder weniger schwer, nein, es ist genauso einfach eine Aufgabe. Punkt. Und genauso ist auch Prävention. Also ist es jetzt schwieriger, mobile Teams zu erreichen? Nee, es ist genauso schwierig, wie vor Ort Teams zu erreichen. Nur halt anders. Nächste Frage. Haben Sie das Gefühl, und damit auch die letzte Frage, haben Sie das Gefühl, dass es bei den Unternehmen schon angekommen ist, dass sie auch für die Prävention bei der Arbeit im Homeoffice verantwortlich sind? Und da die Antwort: Wir haben aktuell ein Forschungsprojekt zur gesundheitsförderlichen Gestaltung der Arbeit im Homeoffice. Bei den teilnehmenden Unternehmen gibt es ein Bewusstsein dafür, aber bei der Suche nach Betrieben zeigt sich, dass sich viele nicht so richtig um das Thema beschäftigen wollten. Deren Regelungen sind oft ad hoc während der Corona-Pandemie entstanden, ohne wissenschaftliche Basis. Mein Appell ist, da nochmal genau hinzusehen, denn wir wissen, dass gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen meist auch produktivere Arbeitsbedingungen sind, also gut fürs Unternehmen insgesamt. Also den letzten Satz nochmal auf der Zunge zergehen lassen, denn wir wissen, dass gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen meist auch produktivere Arbeitsbedingungen sind. Für alle, die also jetzt noch am Überlegen sind, ob sie vielleicht ein betriebliches Gesundheitsmanagement einführen sollten oder nicht, die Frage ist eher, könnt ihr es euch noch leisten, kein Gesundheitsmanagement einzuführen? Denn nicht mehr die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen fressen die Langsamen. Und während eben andere Unternehmen schon auf der BGM-Überholspur sind, humpeln andere eben noch hinterher und werden nach und nach einfach auch diese Auswirkungen spüren. Wenn dann nach und nach die Mitarbeitenden in den wohlverdienten Ruhestand gehen, wenn das Know-how verloren geht, wenn ich keinen adäquaten Ersatz bekomme, weil sich gar keine Fachkräfte und Führungskräfte vom Morgen bei mir bewerben wollen, weil ich einfach ein unattraktiver Arbeitgeber bin, dann wird der Schmerz groß und da werden viele, viele Unternehmen in den nächsten Jahren aussterben. So wie jetzt viele Mitarbeitende in den wohlverdienten Ruhestand gehen, verabschieden sich auch immer mehr Unternehmer in den wohlverdienten Ruhestand. Und da ist dann die Frage, können die Unternehmen fortgeführt werden oder schließen einfach manche die Tür zu und es wird immer mehr zum Unternehmenssterben kommen. Das ist die Frage, mit dem wir uns sowohl jetzt als auch in Zukunft weiterhin beschäftigen werden. Ich bin gespannt und halte euch auch dementsprechend hier auf den Laufenden. Auf dem Laufenden ist auch das Stichwort, wenn ihr weiterhin auch auf dem Laufenden bleiben wollt, dann drückt gerne auf Abonnement, abonniert hier diesen Kanal oder auch unseren Newsletter unter bgmpodcast.de/newsletter einmal eintragen und dann erhaltet ihr jede Woche die aktuellsten Neuigkeiten und Trends rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.